SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ja, wenn nicht dieser ausgehandelte Brexit, dann was? Norwegen Plus zum Beispiel. Norwegen Plus? Wir erklären Theresa Mays mögliche Alternativen. Dann Sportwetten in der Schweiz.
5 Stutz auf St. Gallen.
5 Stutz auf St. Gallen.
Wie verlieren die, ja?
Seit dem 1. Januar für ausländische Anbieter verboten. Wir testen, ob das Verbot auch eingehalten wird. Das Eidgenössische Schwingfest dieses Jahr in Zug, so nachhaltig wie noch nie, sagen die Organisatoren.
Das ganze OKA ist gewillt, hier neue Maßstäbe anzuwenden.
Was das OKA darunter versteht in diesem Rendezvous. Und kurz vor eins erkunden wir die Seele der Einfamilienhausbesitzer in der Schweiz und diskutieren um eins über Zersiedelung in der Abstimmungskontroverse. Rendezvous mit Simon Loy, guten Tag. Die Nachrichten heute Mittag hat Basil Koller.
Die Verantwortlichen von Polizei und Armee haben über ihren Einsatz am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos informiert. Eine Herausforderung für den Aufbau des Sicherheitsdispositivs sei der Neuschnee der letzten Tage gewesen, sagte der Kommandant der Kantonspolizei Graubünden vor den Medien. Und die Absagen prominenter Staatsgäste wie Donald Trump, Theresa May und Emmanuel Macron seien keine Entlastung. Das Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt morgen und dauert bis am Freitag. Es werden über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Sondermüll wurde nicht im Ausland, sondern günstiger in der Schweiz entsorgt. Der Kanton Zürich wollte trotzdem vom Bund voll entschädigt werden. Doch mit dieser Forderung ist der Kanton nun vor dem Bundesgericht gescheitert. Es geht um 45.000 Tonnen Schlacke, die mit Schwermetallen und organischen Schadstoffen belastet ist. Sie hätte nach dem Rückbau der Sondermülldeponie Kölliken im Ausland entsorgt werden sollen. Der Kanton Zürich erteilte jedoch die Bewilligung, die Schlacke in der Deponie Heuli im Zürcher Unterland abzuladen. Darauf kürzte der Bund die vorgesehene Entschädigung um 1,2 Millionen Franken. Diese Kürzung war verhältnismäßig, wie das Bundesgericht in seinem Urteil nun festhält. Im Kanton Nidwalden gibt es zu viele Schwäne. Darum hat der Bund sogenannte Regulationsabschüsse bewilligt. Die Kantonsregierung bestätigte einen entsprechenden Bericht von CH Media. Die Abschussauflagen für die Schwäne seien aber strikt. Ein Mindestbestand dürfe nicht unterschritten und die Tiere müssten vor der Brutzeit geschossen werden, heißt es. Der Kanton Nidwalden hatte beim Bund vor einem Jahr ein Gesuch für Regulationsabschüsse eingereicht, weil er den Schwanenbestand mit Einzelabschüssen und Eierstechen nicht dezimieren konnte. In China ist die Geburtenrate im letzten Jahr weiter gesunken, obwohl die Regierung seit 2016 pro Paar 2 Kinder zulässt und nicht nur eines. Nach amtlichen Angaben wurden letztes Jahr 15,2 Millionen Kinder geboren. Das entspricht 11 Kindern pro 1000 Einwohner und das ist der tiefste Stand seit den frühen 60er Jahren. Die Bevölkerung Chinas nahm noch um 5 Millionen auf 1,4 Milliarden zu. Die chinesische Gesellschaft wird zunehmend älter. In Pakistan hat eine landesweite Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Innerhalb 5 Tagen sollen fast 40 Millionen Kinder unter 5 Jahren geimpft werden, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde mitteilte. Im Einsatz stünden mehr als 260.000 Helfer. Ziel sei es, die Polioviren bis Ende 2019 auszurotten. Pakistan ist eines der wenigen Länder, in denen noch Ansteckungen durch Kinderlähmung gemeldet werden. 2018 waren es 12 Fälle. Eine unbekannte Person hat 160.000 Euro beim Altar in einer bayerischen Kirche deponiert, mit dem Vermerk «Für Afrika». Das Bistum Regensburg bestätigte die anonyme Großspende und will das Geld in verschiedene Projekte investieren. Der Bistumssprecher sagte, so etwas komme nicht oft vor. Laut einem Bericht der Mittelbayerischen Zeitung hatte eine Mitarbeiterin das Kuvert mit 500-Euro-Noten bereits am letzten Pfingstsonntag entdeckt. Das Wetter: in den Bergen und im Süden scheint bis morgen meist die Sonne, bei 6 Grad im Tessin. Im Norden ist es heute wechselnd bewölkt. Morgen liegt Nebel mit einer Obergrenze bei etwa 800 Metern. Im Norden liegen die Höchstwerte um 1 Grad.
Heute Nachmittag soll die britische Premierministerin Theresa May sagen, wie es nach dem Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen weitergehen soll. Was genau sie präsentieren wird am Nachmittag, ob lediglich einen Fahrplan für das weitere Vorgehen oder doch bereits einen Plan B, das alles ist derzeit nicht klar. Auf jeden Fall laufen die Diskussionen über mögliche Pläne B seit Tagen in Großbritannien und auch außerhalb. Da kommen Vorschläge wie, das Vereinigte Königreich könnte dem EWR beitreten oder der Zollunion. Und auch Norwegen Plus kommt da als Option. Zeit, etwas Klarheit zu schaffen. Oliver Washington in Brüssel.
Ausgangspunkt aller Diskussionen ist immer die irisch-nordirische Grenze. Diese soll so offen bleiben wie heute. Kontrollen soll es keine geben, um den Friedensprozess nicht zu gefährden. Option 1. Das Vereinigte Königreich tritt dem europäischen Wirtschaftsraum bei und folgt Island, Norwegen und Liechtenstein in den EWR. Doch sei das keine Lösung für die irisch-nordirische Grenze, sagt Georges Bohr.
Man hätte Kontrollen, genauso wie an der Grenze zum Beispiel zwischen Liechtenstein und Österreich.
Georges Bohr war die letzten 6 Jahre der offizielle Vertreter Liechtensteins bei der Verwaltungsbehörde des EWR. Aktuell beschäftigt er sich beim Liechtenstein-Institut in Vaduz unter anderem mit dem Brexit. Er muss es also wissen. Liechtenstein ist mit der Mitgliedschaft im EWR auch beim EU-Binnenmarkt mit dabei, womit liechtensteinische Produkte die europäischen Produkteregeln zwar einhalten und deshalb ungehindert die Grenze zu Österreich passieren können, und trotzdem kontrollieren Kontrolleure die Grenze zu Österreich. Sie müssen die unterschiedlichen Zölle kontrollieren. Das Gleiche gelte auch für die irisch-nordirische Grenze. Option 2. Das Vereinigte Königreich tritt der Europäischen Zollunion bei, wie etwa die Türkei. Diese Option wird auch von verschiedenen europäischen Politikern immer wieder vorgebracht. Gestern zum Beispiel vom luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn in der ARD-Tagsendung von Anne Will. Doch auch hier wiegelt Georges Bohr ab.
Also eine Zollunion alleine führt nicht zur Abschaffung von Zollkontrollen.
So gibt es auch heute an der Grenze zwischen der Türkei und dem EU-Mitglied Bulgarien beispielsweise Kontrollen. Die Zölle sind auf beiden Seiten zwar vereinheitlicht, aber in der Türkei gelten andere Produkteregeln. Das muss kontrolliert werden. Und auch das ließe sich auf die irisch-nordirische Grenze übertragen. Auf Kontrollen verzichten könnte man nur, wenn die Briten der Zollunion beitreten und auch die maßgeblichsten europäischen Regeln übernehmen, so Bohr.
De facto müssten sie dann die Binnenmarktregeln übernehmen und es würde auf eine Lösung hinausführen, die zu einer Kombination von Zollunion und Binnenmarkt führt.
Diese Option wird denn auch als Norwegen Plus bezeichnet. Norwegen für die Mitgliedschaft im EWR und damit im Binnenmarkt und das Plus für die Mitgliedschaft in der EU-Zollunion.
Ich sage mal, die technischen Probleme wären gelöst. Ich gehe davon aus, dass die EU damit leben kann. Die Iren wären höchstwahrscheinlich auch zufrieden. Das Problem ist, dass dies natürlich in einigen Kreisen in Großbritannien auf Schwierigkeiten stößt.
Erstaunlicherweise bringen trotzdem vor allem britische Politiker diese Option ins Spiel. Georges Bohr aber glaubt nicht daran, denn Norwegen Plus geht wesentlich über das vorliegende Abkommen hinaus. Das Vereinigte Königreich müsste sich von praktisch allen Brexit-Versprechen verabschieden. Es müsste die europäischen Regeln übernehmen. Damit hätte auch der in London verhasste Europäische Gerichtshof in Zukunft auch im Vereinigten Königreich ein gewichtiges Wort mitzureden. Und London könnte auch keine eigenständige Handelspolitik betreiben. Was also?
Die Pointe ist, dass man irgendwo entweder Kompromisse finden muss, und das sieht bis anhin immer noch sehr schwierig aus, oder aber man lässt die ganze Sache bleiben.
Wenn man aber trotzdem davon ausgeht, dass der Brexit kommen wird, wird es einen Kompromiss brauchen. Umso gespannter darf man sein, welchen Vorschlag die britische Premierministerin Theresa May präsentieren wird.
Rendezvous 12.39 Uhr, hier gleich Geldspiele im Internet. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und danach bei uns. Mit mehr Selbstbestimmung das Gespenst des Kalifats vertreiben. Eine historische Abstimmung im Süden der Philippinen. Und die Zersiedelungsinitiative und die Hüsli Schweiz.
Das hat einfach auch etwas Gemütliches, so ein eigenes Nest zu haben.
Warum so viele den Traum vom Einfamilienhaus nicht nur träumen wollen, kurz vor eins bei uns. Wer im Internet zockt, darf das seit diesem Jahr nur noch bei Anbietern mit einer Schweizer Konzession tun. Seit dem 1. Januar gilt nämlich das neue Glücksspielgesetz. Und dort steht, dass sich ausländische Wettanbieter nicht mehr an Schweizer Spieler richten dürfen. Doch die Wirklichkeit zeigt, so einfach geben ausländische Anbieter das lukrative Geschäft mit der Kundschaft aus der Schweiz nicht auf. Wer will, kann auf ausländischen Glücksspielseiten weiterspielen, wie das Beispiel von Inlandredaktor Tobias Gasser zeigt.
Bwin. Das ist der ganz große Player im internationalen Sportwettenmarkt.
Jetzt die erste Wette gewinnen oder bis zu.
Und wer in der Schweiz zocken wollte, der landete oft bei Bwin.
Nur bei Bwin.
Das neue Geldspielgesetz verbietet es, ausländischen Online-Casinos Glücksspiele in der Schweiz anzubieten. Auf Anfrage schreibt Bwin:
Bwin bietet Sportwetten stets in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen an. Aus diesem Grund bietet Bwin seit dem 1. Januar 2019 keine Sportwetten mehr in der Schweiz an.
Doch ein Beispiel zeigt, ganz aufgeben wollen ausländische Anbieter die lukrativen Schweizer Kunden nicht. Der Test zeigt, wer sich bei Bwin einloggen will, wird umgeleitet.
Und jetzt einloggen. Aha.
Die neue Seite sieht Bwin täuschend ähnlich, akzeptiert Schweizer Kreditkarten.
Jetzt einzahlen.
Auch Wetten auf Schweizer Fußballmannschaften in Schweizer Franken sind möglich.
5 Stutz auf St. Gallen.
5 Stutz auf St. Gallen.
Wie verlieren die? Ja.
Premium Bowl, Erstklassbowle heisst das neue Angebot. Premium Bowl ist auf Malta zugelassen, registriert bei den Geldspielbehörden dort, ist eine E-Mail-Adresse, die zum Mutterkonzern von Bwin, nämlich GVC, gehört. Nach Rückfrage präzisiert Bwin:
Premium Bowl ist nicht Teil der GVC-Gruppe. Da deren Betreibergesellschaft vormals Teil des GVC-Konzerns war, ist bei der maltesischen Behörde wahrscheinlich noch fälschlicherweise eine alte E-Mail-Adresse hinterlegt.
Bwin streitet also ab, dass Premium Bowl zum selben Konzern gehört. Aber ob es immer noch geschäftliche Beziehungen gibt zwischen Bwin und Premium Bowl, bleibt in der Antwort offen. Besuch bei der Schweizer Sportwettenaufsicht Comlot.
Manuel Richard, ich bin der Direktor der Lotterie- und Wettkommission. Wir bewilligen und beaufsichtigen Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsgeldspiele.
Erste Frage an Manuel Richard: Ist das Verhalten von Bwin typisch für die Branche?
Grundsätzlich mal, die neue Geldspielregulierung, die zeigt erste Wirkungen. Im Moment sehen wir einfach, rund ein Viertel der Angebote sind nicht mehr so einfach zugänglich. Und die Anbieter ziehen tendenziell ihre starken Marken aus dem illegalen Markt zurück.
Zweite Frage: Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Marke Bwin zurückgezogen, aber eine Alternative angeboten wird?
Ja, die Anbieter sind ja mit diesen starken Marken zum Teil auch in anderen Ländern, in anderen Rechtsordnungen aktiv, verfügen dort über Lizenzen und Bewilligungen und befürchten natürlich, dass wenn sie irgend in einem anderen Land auf die schwarze Liste kommen, dass sie diese Lizenzen verlieren könnten.
Auch in Online-Foren wird das neue Bwin-Alternativangebot Premium Bowl diskutiert. Beobachter gehen davon aus, dass Bwin und andere Anbieter unterscheiden zwischen Schweizer Spielern mit tiefen und mit hohen Umsätzen. Lukrative Spieler sollen weiterhin die Möglichkeit erhalten zu wetten, einfach auf einer neuen Plattform. Die weniger umsatzstarken werden ausgeschlossen. Das einzige Mittel der Schweizer Behörden gegen ausländische Glücksspielanbieter ist die Online-Sperre. Ab Mitte Jahr wird sie eingeführt. Der Bund wird dann ausländische Anbieter blockieren können. Die Frage an Manuel Richard von der Comlot: Kommt Premium Bowl auf die Sperrliste?
Das werden wir im Einzelfall prüfen, aber davon ist auszugehen, ja.
Doch diese Netzsperre wird löchrig sein. Wer ein bisschen technisches Know-how hat, wird weiter im Ausland spielen können.
Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. Bwin.
Ja, und da sind noch ein paar Fragen zu beantworten. Tobias Gasse von der Inlandredaktion. Malta, immer wieder Malta, wenn es ums Glücksspiel geht. Warum eigentlich Malta?
Die Gesetzgebung auf Malta für Online-Glücksspiele ist doch sehr liberal. Jeder kann in Malta, wenn er die Infrastruktur mitbringt und die Finanzen hat, eine Online-Lizenz beantragen. Es gibt keine Einschränkungen, wie zum Beispiel in der Schweiz, dass man ein physisches Casino braucht oder dass es ein staatliches Monopol geben würde. Malta kommt den Online-Anbietern auch steuerlich sehr entgegen und Kritiker bemängeln, dass die Kontrollen auf Malta doch relativ lax sind.
Jetzt sind diese Internetspiele ein lukrativer Markt. Es gibt viel Geld zu verdienen. Im Moment fließt dieses Geld von Spielern aus der Schweiz ins Ausland, noch ins Ausland. Ändert sich das jetzt aufgrund des neuen Spielbankengesetzes?
Ja, neu können auch Schweizer Anbieter Online-Glücksspiele anbieten. Der Markt ist zweigeteilt. Wir haben da einmal die Casinos, die physischen Casinos, die können jetzt ihre Konzession um ein Online-Angebot erweitern. Auf Anfrage haben fast alle Deutschschweizer Casinos bestätigt, dass sie ein Online-Angebot planen. Zwei haben sogar bestätigt, dass sie schon ein Gesuch eingereicht haben bei der Spielbankenkommission. Dann gibt es noch die Sportwetten. Das ist ein Monopol der Swisslos und der Lotterie Romand. Auch Swisslos will auf die neue Fußballsaison Anfang Sommer ein Live-Sportwettenangebot lancieren, sowohl online wie auch in Bars und Restaurants. Für alle gilt, diese Angebote werden dann erfolgreich sein, wenn sie technologisch mit den internationalen Anbietern mithalten können.
Mehr Angebote also auf dem Markt. Was passiert mit dem Spielerschutz?
Der sogenannte Sozialschutz oder Spielerschutz wird durch die beiden Aufsichtsbehörden, also Spielbankenkommission und Comlot, kontrolliert. Sie werden überprüfen, ob die Online-Angebote auch eine Schutzfunktion haben, damit man Spielerinnen und Spieler kennt, die über ihre Verhältnisse spielen. In den Casinos gibt es Personal, das ist geschult, um solche Personen zu erkennen. Wie dieser Schutz dann genau online funktionieren wird, wie man eben solche Betroffene erkennen kann, das müssen die Anbieter jetzt den Aufsichtsbehörden erklären.
Live im Rendezvous, Inlandredaktor Tobias Gasser. Wenn Ende August in Zug die Bösesten der Bösen im Sägemehl zusammengreifen, dann pilgern die Schwingfans wieder zu Zehntausenden ans Eidgenössische. Über 300'000 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter an den drei Veranstaltungstagen. Das Schwing- und Elplerfest bringt die Stadt Zug und ihre Umgebung an ihre Grenzen. Die Organisatoren haben sich deshalb ein großes Ziel gesetzt. Sie wollen das bisher nachhaltigste eidgenössische Schwingfest durchführen. Es soll sogar klimaneutral sein. Doch nachhaltig und klimaneutral, kann das ein solcher Großanlass überhaupt sein? Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechslin.
Eine temporäre Sportarena für 57'000 Besucherinnen und Besucher, ein Campingplatz für 15'000 Personen, unzählige Festzelte und Essensstände. Die Zuger Organisatoren des eidgenössischen Schwing- und Elplerfestes rühren mit der ganz grossen Kelle an, um die Fans des Schwingsports glücklich zu machen. Aber auch die Zugerinnen und Zuger sollen gerne an das Fest zurückdenken können, auch noch in 10 oder 20 Jahren. Das sagt Andreas Lustenberger, der zuständig ist für das Ressort Nachhaltigkeit im Organisationskomitee.
Ein so großes Fest hat es auch verdient, dass wir ein besonderes Augenmerk gerade in dieser urbanen Region auf die Nachhaltigkeit setzen. Und das ganze OK ist gewillt, hier neue Maßstäbe anzuwenden.
Die Veranstalter richten einen Klimafonds ein, um das ausgestoßene CO2 zu kompensieren. Zum ersten Mal wird für das Eidgenössische kein Festführer im klassischen Sinn gedruckt. So können laut den Organisatoren rund 20 Tonnen Papier eingespart werden. Und mit den Sponsoren des Anlasses wurde vereinbart, dass sie am Fest möglichst auf die Abgabe von Werbeartikeln, sogenannten Samplings, verzichten.
Wenn sie doch im klassischen Sinn samplen, dann leisten sie eine Abgabe per Kilogramm berechnet, einen Umweltfranken und eine Gebühr für die Abfallentsorgung. So wollen wir diese Emissionen, die da entstehen, etwas abfedern.
Die Festbesucher müssen auf Becher ein Depot bezahlen und die Organisatoren haben es sich auch zum Ziel gesetzt, dass bis zu 80% der Besucherinnen und Besucher mit Bus, Bahn oder Velo ans Fest reisen. Dieses Engagement des Organisationskomitees sei durchaus löblich, sagt Jürg Stettler. Er ist Leiter des Instituts für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern. Er hat bereits diverse Grossanlässe auf ihre Nachhaltigkeit hin analysiert, beispielsweise die Skiweltmeisterschaften in St. Moritz von 2017. Das Ziel, dass 80% der Besucher mit dem öffentlichen Verkehr nach Zug reisen, hält Jürg Stettler allerdings für zu defensiv angesetzt.
Da gibt es Veranstaltungen, die haben höhere Zielwerte beispielsweise. Da gab es schon das Eidgenössische Turnfest 1996, die hatten über 90% ÖV-Anteil. Aber insgesamt sicher gute Voraussetzungen.
Das Nachhaltigkeitskonzept des Schwingfestes in Zug könne tatsächlich aufgehen, so die Einschätzung von Jürg Stettler. Organisatoren von Grossveranstaltungen in der Schweiz seien mittlerweile aber auch fast dazu verpflichtet, sich vertieft Gedanken zu machen zur Nachhaltigkeit. Das erwarte die Öffentlichkeit. Während früher vor allem die Wirtschaftlichkeit eines Anlasses im Zentrum stand, achte man heute vermehrt auch auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.
Es zeigt sich eine Entwicklung, insbesondere bei ganz grossen Veranstaltungen, die einmalig durchgeführt werden, dass man zusätzlich versucht, ein langfristiges Vermächtnis zu schaffen, das über die reine Durchführung hinausgeht, die dann bleibenden Wert hat.
Entscheidend für die Beurteilung der Nachhaltigkeit des Eidgenössischen in Zug sei der Schlussbericht. In diesem wollen die Zuger Organisatoren ihre Bemühungen festhalten, die dann als Richtschnur gelten sollen für die zukünftigen Eidgenössischen Schwing- und Elplerfeste.
Und nun auf eine Insel im Süden der Philippinen, auf die Insel Mindanao. Diese Insel war vor 2 Jahren bei uns in den Schlagzeilen.
Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat in der südlichen Region Mindanao das Kriegsrecht verhängt. Duterte reagiert damit auf Kämpfe der philippinischen Armee mit militanten Islamisten.
Es dauerte über 150 Tage, bis es dem philippinischen Militär gelang, diese IS-Kämpfer zu besiegen. Doch das Gespenst eines Kalifats geistert weiterhin herum im Süden der Philippinen, denn viele Muslime von Mindanao fühlen sich vernachlässigt auf den überwiegend katholischen Philippinen. Nun hat sich diesen Menschen eine demokratische Möglichkeit der Veränderung geboten. Sie konnten heute abstimmen. Abstimmen darüber, ob sie eine neue, autonome und muslimische Region schaffen wollen auf der Insel Mindanao. Ich fragte Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger, vor 2 Jahren noch Kriegsrecht, jetzt so etwas wie demokratische Mitsprache. Wie ist so etwas möglich?
Weil das einfach 2 total unterschiedliche Gruppierungen sind. Also in Marawi waren es die IS-Kämpfer, es waren die Abu Sayyaf-Extremisten, es waren die Maute-Brüder. Das hat nichts zu tun mit dem, was jetzt geschieht mit dieser Abstimmung. Also bei der Abstimmung von heute geht es um eine ganz andere Gruppe. Es geht um die Moro-Islamische Befreiungsfront, kurz die MILF. Und diese Rebellengruppe, die kämpfte 20 Jahre lang für Unabhängigkeit und die hat dann vor 5 Jahren einen Friedensvertrag unterschrieben mit der Regierung, hat gesagt, okay, wir wollen keine Unabhängigkeit, wir begnügen uns mit Autonomie. Und das hat die Grundlage geschaffen jetzt für diese Abstimmung von heute und dann eben noch eine 2. Abstimmung Anfang Februar, die dann die Basis legt für diese autonome muslimische Region Bangsamoro.
Also es geht um Autonomie. Konkret, was heißt das? Was gewinnen die Muslime auf der Insel Mindanao, wenn sie Ja sagen heute?
Also allem voran natürlich geht es um mehr Selbstbestimmungsrechte über Politik, über die Finanzen. Dazu gehört ein Regionalparlament, dem die neue Regierung verantwortlich sein wird. Die neue Regierung soll die muslimische Kultur und die Traditionen fördern. Sie wird über ihre Bodenschätze bestimmen können und sie wird Geld von der Zentralregierung bekommen, mit dem sie dann auch die Entwicklung fördern soll. Und die Zentralregierung in Manila, die wird aber weiterhin verantwortlich sein für Verteidigung und auch natürlich für außenpolitische Aspekte.
Und was sagen die Nicht-Muslime zu dieser Autonomie für die anderen?
Also die Bischöfe und die Oberhäupter der Kirchen in Mindanao zumindest, die haben sich sehr positiv geäußert und gesagt, damit werde die historische Ungerechtigkeit, die die Muslime seit Jahrzehnten, man muss sagen seit Jahrhunderten erleben, endlich beendet. Dazu muss man wissen, dass sich die muslimische Minderheit von Mindanao ja seit dem 16. Jahrhundert benachteiligt fühlt, benachteiligt wird. Damals waren es die spanischen Kolonialherren, die mit Gewehr und Bibel das Land kolonialisierten. Dann kamen die Amerikaner, dann die Japaner und schließlich wurde eben die Politik von mehrheitlich katholischen Politikern aus Manila gemacht. Und das hat dann eben Ende der 60er Jahre zum gewaltsamen Aufstand geführt. Und deshalb hoffen nun eben auch die Christen in Mindanao, dass mit einer autonomen muslimischen Region die ganze Insel befriedet wird. Sie folgen damit natürlich auch Präsident Duterte, dessen Wahlversprechen ja war, Mindanao zu befrieden und der auch selbst von Mindanao ist.
Also wenn so viele für diese Autonomie sind, dann gehen Sie auch, Karin Wenger, von einer Annahme dieser Abstimmung aus.
Ja, also so sieht es zumindest laut Umfragen aus. Es wird sich dann noch zeigen, eben wo die Gebiete liegen werden, die dann zu dieser autonomen Region zusammengefügt werden. Man muss aber auch vorsichtig sein eben mit überzogenen Erwartungen. Es gab bereits solche Versuche mit der Vorgänger-Rebellengruppe, für die wurde auch eine autonome Region geschaffen. Das Projekt scheiterte dann an der Inkompetenz und der Korruption ihrer Führer. Und es muss sich jetzt eben zeigen, ob die Rebellen der MILF auch gute Politiker sein werden.
Man erhofft sich also Frieden von dieser Autonomie. Ist denn damit auch dieses Gespenst des Kalifats, des IS, verschwunden, definitiv weg?
Nein, das ist nicht verschwunden. Also die Angst des Kalifats schon. Die Besetzung von Marawi wurde brutal niedergeschlagen. Es hat sehr viel Armee jetzt, die dort präsent ist. Was wir jetzt haben mit dieser Abstimmung, ist Ruhe und Frieden mit den Rebellen der MILF. Aber das bedeutet nicht, dass Abu Sayyaf und die IS-Rückkehrer und die vielen kleinen islamistischen Splittergruppen nicht mehr aktiv sind. Die sind sehr wohl aktiv. Die Hoffnung ist aber, dass eine wirtschaftliche und lebensfähige, autonome muslimische Region diesen radikalen islamistischen Gruppierungen den Nährboden entziehen wird. Also weil eben die Muslime jetzt eine Stimme haben, mehr Rechte haben, eine Region bekommen sollen.
Das sagt Karin Wenger in Bangkok. Ein eigenes Haus mit Garten drumherum, für viele bleibt das Nonplusultra. Und so nimmt die Zahl von Einfamilienhäusern in der Schweiz auch stetig zu, obwohl diese Wohn- und Lebensform viel Platz braucht und damit zur Überbauung der Landschaft beiträgt. Mit der Zersiedelungsinitiative soll die Verbauung von Kulturland gestoppt werden. Vor diesem Hintergrund fragen wir, warum eigentlich ist das Einfamilienhaus so beliebt und wie viel trägt der Häuschenboom tatsächlich zur Zersiedelung bei? Andrea Jacki.
Familie Halpen hat Glück. Sie konnte die Hälfte eines Doppel-Einfamilienhauses kaufen, im Osten der Stadt Bern, in der Nähe von Kindergarten und Schule. Vater Michael Halpen erzählt, er und seine Frau wollten unbedingt einen Garten.
Für uns war es wichtig, dass es einen direkten Zugang zum Garten hat und dass es durchgängig ist, dass wir drinnen sein und die Kinder draussen oder wir draussen und die Kinder drinnen.
Zudem schätzt Halpen die Freiheit, die das Einfamilienhaus bietet. Spürbar bereits beim Umbau des Hauses aus den frühen 1920er Jahren. Von der Gestaltung der Räume bis zum Küchenbauer hätten sie freie Hand gehabt. Und auch punkto Lärm sieht Halpen Vorteile. Mit drei Kindern sei es viel entspannter, wenn oben und unten niemand wohne.
Es hat einfach auch etwas Ungemütliches. So ein eigenes Nest zu haben. Also das ist vielleicht mehr so etwas Emotionales vom Bauchgefühl her, das man nicht so ganz klar begründen kann. Das könnte man vielleicht auch in einer Wohnung haben.
Nach diesem Bauchgefühl sehnen sich viele Menschen. 2017 waren laut Bundesamt für Statistik 57% aller Wohngebäude Einfamilienhäuser. Diese spielten bei der Zersiedelung eine sehr große Rolle, sagt ETH-Architekt Raphael Graf. Er ist Mitinhaber des Berner Architekturbüros Bauart.
Indem es eine Bauform ist, die einen hohen Landverbrauch nach sich zieht und auch die Kosten für die öffentliche Erschließung, sei es Wasser, Abwasser, die Straßennetze, dass diese Kosten eher hoch sind im Vergleich zu einer städtischen oder verdichteten Bebauung.
Weil viele Einfamilienhäuser auf dem Land stehen, müssten die Bewohner besonders mobil sein, was wiederum zum Verbrauch von Land führe, sagt Raphael Graf.
Oft sind es ja dann die Autos, die diese Mobilität leisten. Aber selbst bei Einfamilienhausquartieren, die jetzt nahe an einer S-Bahn-Station liegen, werden natürlich diese Infrastrukturen beansprucht und werden eben mehr beansprucht, als wenn man zentrumsnah und verdichtet baut.
Und dennoch, ein Großteil der Bevölkerung möchte am liebsten auf dem Land im Grünen wohnen. Das zeigt eine Umfrage des Bundesamts für Kultur aus dem letzten Jahr. Warum eigentlich? Antwort gibt Felix Keller. Er ist Assistenzprofessor für Soziologie an der Universität St. Gallen. Er hat sich mit Siedlungsfragen und Utopien befasst.
Das Einfamilienhaus ist so eine Art Mikroutopie eines autonomen Lebens. Die Idee, dass man sein eigenes selbstbestimmtes Leben eigentlich einrichten kann, nach seinem Geschmack und nach seinen Vorstellungen und auch nicht sich in eine Abhängigkeit begibt.
Was so nicht stimme. Es entstünden andere Abhängigkeiten, zum Beispiel finanzielle wegen der Hypothek. Der Traum vom Eigenheim kann, so Keller, zum Albtraum werden. Aber auch davon lassen sich offenbar viele Leute nicht überzeugen.
Der Wunsch eigentlich, sich zu verwirklichen, ein autonomes, selbstständiges Leben zu führen, der ist eigentlich gerade in einer hochkomplexen Welt in hohem Maße eigentlich verständlich. Das Problem liegt darin, dass dann diese individuelle Rationalität zu einer kollektiven Irrationalität führt und das eigentlich zu einem großen Verbrauch von Landschaft führt.
Großer Landverbrauch, großer Traum. Für viele ein zu großer. Er platzt, wenn es um die Finanzierung geht. An den fehlenden Eigenmitteln.
Punkt 1. Keinen Quadratmeter mehr als heute. Die Zersiedlungsinitiative will die Gesamtfläche aller Bauzonen einfrieren. Die Abstimmungskontroverse gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen. Basil Koller.
Der Neuschnee als Herausforderung. Polizei und Armee haben über die Sicherheit am WEF informiert. Die Absagen von Trump, May und Macron seien keine Entlastung. Weniger Papier und eine CO2-Kompensation. Das eidgenössische Schwingfest 2019 in Zug soll klimaneutral werden. Trotzdem Ende der Ein-Kind-Politik. Die Geburtenrate in China sinkt weiter. 15 Millionen Kinder wurden im letzten Jahr geboren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.